Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Alles verloren oder jetzt erst recht? Wie ist die Stimmung in Chemnitz? Nach den Demos und Aufmärschen Sonntag und gestern, wie beurteilen die Menschen dort die Lage?
Also es war gestern sehr beunruhigend. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so ausartet, aber auf beiden Seiten. Und man kann nur hoffen, dass es sich schnell wieder beruhigt und dass sich das alles klärt.
Wir schauen uns das in diesem Podcast genauer an. Wie gehen die Menschen mit dieser Situation dort um? Was macht die Politik und wie konnten sich eigentlich so viele Rechtsextreme, bis zu 6000 Stück, so schnell dort versammeln? Das lassen wir uns einordnen von Tim Mönch, freier Journalist, der die rechte Szene in Sachsen beobachtet. Er war gestern auch bei der Demo mit dabei und er war überrascht, was er da gesehen hat.
Die verfassungsfeindlichen Symbole wie das Zeigen des Hitlergrußes, sehr, sehr offen gezeigt, in dieser Form habe ich das so noch nicht erlebt. War auch nur möglich, weil die Polizei eben mit so wenig Einsatzkräften vor Ort war und nicht einschreiten konnte.
Das ist natürlich das große Thema heute. Wir verlieren aber den Tag nicht aus dem Auge. Assad hat nämlich genaue Vorstellungen zu seinem Syrien der Zukunft preisgegeben. Es gibt eine Badewanne aufgrund eines aggressiven Delfins in Frankreich und es gibt eine neue Studie, die sagt, wir sollten öfter mal Danke sagen. Danke, dass ihr diesen Podcast anhört und schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Facebook-User Patrick schreibt bei uns, die Bilder, die aus Chemnitz zu sehen sind, haben mich leider nicht überrascht. Ich selbst bin in Sachsen geboren und bis zu meinem 14. Lebensjahr dort aufgewachsen. Facebook-User Frederik schreibt auf unserer Seite, wer soll das dort auch strafrechtlich alles verfolgen, wenn selbst die Polizei seit Jahren in der rechtsradikalen Szene unterwegs ist. In Chemnitz hat es an den beiden letzten Abenden wieder Ausschreitungen gegeben. Ja, nach dem Tod eines 35-jährigen Deutschen am Sonntag haben sich gestern Abend am zweiten Tag in Folge Rechte in der Stadt versammelt. Dazu kamen dann noch Gegendemonstranten und eine teilweise überfordert wirkende Polizei. All das wird inzwischen auch in der Politik auf Bundesebene heftig diskutiert. Sprechen wir drüber, schauen wir es uns an mit Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion. Was hört man da aus Berlin?
Ja, also gestern hat sich ja schon der Regierungssprecher Steffen Seibert geäußert zu den Jagdszenen auf Ausländer in Chemnitz vom Sonntagabend. Und heute hat sich auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich zu Wort gemeldet.
Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab. Und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun.
Also ähnlich hat sich inzwischen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geäußert. Und von der Linkspartei und den Grünen, von denen kam vor allem Kritik an der Landesregierung in Sachsen. Sie sagen nämlich beide, dass das Problem dort mit rechten Gesinnungen nicht neu ist, aber bisher viel zu wenig dagegen unternommen wurde. Und die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, die fordert deshalb:
Das bedeutet, es braucht deutlich mehr Geld, mehr Initiativen für Projekte gegen Rechtsextremismus. Immer wieder, wenn Rechtsradikale, wenn Neonazis aufmarschieren, dann muss die Landesregierung, da muss dieser Ministerpräsident mit den Bürgerinnen und Bürgern Sachsens auf der Straße stehen, sich dem entgegenzustellen. Das ist Auftrag einer wehrhaften Demokratie.
Kritik gab es ja aber nicht nur an der Landesregierung, sondern auch an der sächsischen Polizei.
So ist es. Und die hat selbst eingeräumt, dass sie ursprünglich von 1.500 Demonstranten ausgegangen ist und dann die Zahl nochmal verdoppelt hat auf 3.000. Am Ende waren es aber dann eben 6.000 rechte Demonstranten und nochmal 1.000 Gegendemonstranten. Laut dem sächsischen Innenminister Roland Wöller von der CDU kamen auch viele der Chaoten und Hooligans, wie er sie nennt, aus anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Berlin und Brandenburg. Aber nochmal zum Polizeieinsatz. Ich persönlich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass auch die Kanzlerin nicht so ganz glücklich war über die Performance der Polizei in Chemnitz. Sie sagte dazu:
Die Polizei hat dort natürlich alles unternommen, um die Dinge vernünftig zu Ende zu bringen, noch mehr Gewalt zu verhindern. Aber ich finde es gut und wichtig, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer heute auch deutlich gemacht haben sollte, der Freistaat Sachsen Hilfe benötigen, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und die Gesetze einzuhalten, dann steht der Bund bereit, Sachsen auch in dieser Frage zu unterstützen, damit wir den Rechtsstaat auch in vollem Umfang durchsetzen können.
Es klingt in der Tat so ein bisschen, als glaubte sie, da bräuchte man wohl Hilfe. Was sagt man in Sachsen dazu?
Na, die Antwort aus Sachsen kam ziemlich schnell. Da hat Ministerpräsident Michael Kretschmer geantwortet, dass die Sicherheitsbehörden in seinem Land handlungsfähig seien. Und er hat auch nochmal den Polizeieinsatz von gestern Abend verteidigt und gesagt, er sehe das Ergebnis und das Ergebnis stimme. Und Kretschmer hat auch nochmal die Landespolitik der letzten Jahre verteidigt und aufgezählt, was man alles schon gegen rechts unternommen hat. Also diese Pressekonferenz heute Mittag war streckenweise auch so eine Art Verteidigungspressekonferenz. Aber der CDU-Politiker hat auch nochmal auf die Jagdszenen auf Ausländer Bezug genommen.
Wenn bei einer Spontankundgebung Menschen mit ausländischem Aussehen angegriffen werden, ist das inakzeptabel.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, auch von der Kanzlerin, Bundesinnenminister Horst Seehofer hat heute angeboten, Hilfe zu leisten. Hat er sonst noch was gesagt? Denn bisher kam von seiner Seite ja nicht so viel.
Ja, und dieses Schweigen, das hat ihm auch ziemlich viel Kritik eingebracht, dass er sich nicht schon gestern zu den Vorfällen in Chemnitz am Sonntag geäußert hat. Aber gestern, da war Seehofer an der bayerisch-österreichischen Grenze unterwegs. Böse Zungen sagen, er hat dort Wahlkampf für die CSU gemacht. Heute hat er sich aber dann doch mal geäußert, eben einmal mit diesem Polizeihilfeangebot an Sachsen. Und er zeigte auch Verständnis für die Betroffenheit der Bevölkerung nach dem Tod dieses 35-Jährigen. Er hat aber gleichzeitig betont, dass das unter keinen Umständen den Aufruf zu Gewalt oder gewalttätige Ausschreitungen rechtfertigen kann.
Die Ausschreitung der letzten beiden Abende in Chemnitz haben inzwischen auch die politische Debatte in Berlin erreicht. Und sie dürften so schnell nicht zu Ende gehen. Heute Abend sind in Dresden weitere Kundgebungen geplant. Und wir schalten gleich in dieser Sendung nach Chemnitz. Wir schauen uns an, wie diese Stadt den Tag heute erlebt hat. Deutschlandfunk Nova ist hier mit dem kleinen Schwerpunkt heute im Update, dass wir uns die Situation in Chemnitz ganz genau anschauen.
Deutschlandfunk Nova Update.
Es gibt viele Fragen zu dem, was seit Samstag in Chemnitz passiert ist und passiert. Warum entzündet sich die Wut der Menschen dort so schnell? Warum so vehement gegen Ausländer, noch bevor es wirklich Fakten gab? Was passiert ist und wie gehen die Menschen vor allem mit der Situation in ihrer Stadt jetzt um? Das bekommt man nur raus, wenn man mit diesen Menschen eben spricht. Deutschlandfunk Nova war heute vor Ort. Unsere Reporterin Sabine Schön war dort. Ich wollte von ihr wissen, wie sie die Situation heute in der Stadt wahrgenommen hat.
Ja, es ist so ein bisschen zum Teil auch sehr erschrocken, wie ich finde. Also ich habe auch mit Chemnitzern gesprochen. Die sind richtig erschrocken, was da passiert ist in den letzten Tagen. Und man schämt sich teilweise auch so ein bisschen für die Stadt, denn es ist eindeutig nicht das Bild, das Chemnitz nach außen, nach Deutschland tragen möchte.
Also erschrocken, sagst du, und man schämt sich. Wie würdest du sagen, wird das diskutiert, was seit Samstag da passiert ist?
Also das wird sehr wohl diskutiert. Man möchte tatsächlich, ich habe es ja gerade schon angesprochen, nicht so nach außen dastehen. Also natürlich gibt es die Probleme in der Stadt, aber die Chemnitzer selber sagen auch, naja, die Probleme haben viele Städte und Chemnitz ist definitiv nicht rechts und möchte auch nicht diesen Eindruck erwecken. Und da wird natürlich sehr viel diskutiert aktuell.
Kann man das so zusammenfassen, irgendwie, wie die Gefühlslage dort aussieht oder wie würdest du sie beschreiben?
Also tatsächlich ist man so ein bisschen ängstlich immer noch. Man ist doch sehr erschrocken, was denn da in den letzten Tagen passiert ist. Auch diese Hetzjagd in den Straßen von Chemnitz, mit sowas hat man eigentlich wirklich nicht gerechnet. Also das ist schon sehr, sehr extrem. Und ich habe ja heute auch mit einigen Chemnitzern gesprochen. Da ist Angst und auch Erschrecken wirklich ein großes Thema.
Also es war gestern sehr beunruhigend. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so ausartet, aber auf beiden Seiten. Und man kann nur hoffen, dass es sich schnell wieder beruhigt und dass sich das alles klärt.
Die ganze Stadt leidet drunter. Die Polizei überfordert. Auf der einen Seite heißt es vorher, wir haben alles im Griff. Und dann kommt das Chaos. Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet.
Mir geht nicht gut. Das war schlecht und hat das passiert. Das war nicht richtig. Ich bin auch Ausländer und ich verstehe das. Das ist deswegen, ich fand das nicht gut.
Naja, ich fühle mich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich denke, es ist ein gesellschaftliches Problem, was uns Menschen anbelangt. Arbeitslosigkeit, Kinderarmut, auch im eigenen Land. Die Regierung muss aufwachen.
Was Samstag passiert ist, ist nicht korrekt. Wir hier, Geist in Deutschland, kriegen Geld, die kriegen Schlafen ohne Geld, nicht bezahlen. Faschist, kommt einer, wir machen einen Deutschen tot. Der Deutsche hat Wut auf uns, oder? Ich auch habe ich Wut von den Syrien Leute. Drogen verkaufen, schlimme Sachen machen hier und dann alle Ausländer drin.
Ja, das war nicht schön, aber ich glaube, das ist überall, nicht nur hier.
Starke O-Töne und beeindruckende Meinungen und Haltungen. Gibt es denn wirklich, wie wir gestern gesehen haben, diese zwei großen Lager, einmal links und einmal rechts?
Also das kann man tatsächlich von Chemnitz nicht sagen, meiner Meinung nach. Natürlich geistern jetzt diese Zahlen in den Medien und auch in den Köpfen rum. Wir haben ja einerseits die 6.000 Demonstranten aus dem rechten Spektrum, dann die ungefähr 1.500 Demonstranten aus dem linken Spektrum. Da gegenüber stehen in Anführungszeichen nur 500 Polizisten. Das sind die Zahlen, die aktuell jeder wahrnimmt von Chemnitz, aber das kann ich nicht widerspiegeln. Also Chemnitz ist definitiv nicht rechts aus meiner Sicht, sondern ist sehr vielseitig und da wird auch einiges dafür getan. Ich habe mich heute zum Beispiel auch mit Egmont Elschner getroffen, der ist vom Freundeskreis 2025 e.V. und die setzen sich ein, damit Chemnitz Kulturhauptstadt im Jahr 2025 wird und die sagen tatsächlich jetzt erst recht, wir wollen zeigen, dass Chemnitz durchaus Kultur hat und nicht nur rechts ist. Also natürlich finden die jetzt auch diese Demonstrationen so ein bisschen nachteilig für die Bewerbung, aber eigentlich sind sie schon wieder eher der Ansicht, oh, wir machen das jetzt erst recht und wir wollen Deutschland und der Welt zeigen, dass Chemnitz wirklich auch vielfältig ist.
Sabine Schön für Deutschlandfunk Nova aus Chemnitz mit einem Stimmungsbericht aus dieser Stadt. Die Frage bleibt, wie konnten sich in so kurzer Zeit so viele rechtsgesinnte Menschen dort verabreden und wer sind die überhaupt, die dort mit Hitlergruß durch die Straßen laufen? Das klären wir gleich mit jemandem, der die Neonazi-Szene in Sachsen ganz genau beobachtet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
20 Verletzte, 591 Polizisten und knapp 6.000 Menschen, die an der Demonstration der rechten Bürgerbewegung pro Chemnitz teilgenommen haben. Dagegen haben etwa 1.500 Menschen demonstriert. Das ist die Bilanz der Polizei von gestern Abend. Mittendrin war der freie Journalist Tim Mönch. Er arbeitet unter anderem für das Portal Endstation Rechts. Das ist so eine Art Nachrichtenportal über Rechtsextremismus und er beobachtet seit Jahren schon die rechte Szene in Sachsen. Tim, wir wollen mal genauer sezieren an dieser Stelle. Wer ist eigentlich dem Aufruf von Pro Chemnitz da gestern gefolgt? Was sind das für Gruppierungen gewesen?
Also es waren bekannte Neonazi-Kader aus dem gesamten Bundesgebiet anwesend, unter anderem von der NPD, deren Jugendorganisation der JN, aber auch den Dritten Weg, Mitglieder der Identitären Bewegung, Hooligans verschiedener Vereine, Mitglieder aus extrem rechten Heimatvereinen und zusätzlich eben ein ganz breites, aber auch extrem rechtes bürgerliches Publikum, das bei den Ausschreitungen aber auch applaudiert hat. Insgesamt gehen die Schätzungen jetzt bis zu 8.000 Personen.
Ist es für dich überraschend, dass sich das dann dort so vermischt hat?
Nein, der Aufruf wurde so breit verteilt, das hat mich jetzt nicht überrascht, dass dann auch so viele aus verschiedenen Richtungen gekommen sind.
Wie kannst du diese ganzen Kader auseinanderhalten? Welche Symbole stehen für welche Gruppierung?
Also das ist tatsächlich etwas schwierig, weil es eben zwischen den jeweiligen Gruppen bei den Personen auch Überschneidungen gibt. Bei Hooligans kann man sagen, sehr aggressives, offensives Auftreten, häufig dann eben fußballtypische Kleidung, irgendwas von einem Fußballverein noch mit dabei. Allgemein zu den Neonazis, häufig bekannte Neonazi-Klamottenmarken, Thor Steiner zum Beispiel, neonazistische Tattoos, irgendwelche Symbole aus der NS-Zeit oder dann eben auch Sprechchöre auf der Demonstration wie Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, frei, sozial, national. Das lässt sich dann immer ganz gut zuordnen.
10 Personen wird jetzt vorgeworfen, dass sie unter anderem den Hitlergruß gezeigt haben. Welche strafbaren Dinge konntest du denn da gestern noch ausmachen?
Also gerade angesprochen, die verfassungsfeindlichen Symbole wie das Zeigen des Hitlergrußes, sehr, sehr offen gezeigt. In dieser Form habe ich das so noch nicht erlebt. War auch nur möglich, weil die Polizei eben mit so wenig Einsatzkräften vor Ort war und nicht einschreiten konnte. Zusätzlich gab es massive Übergriffe mit Würfen von Flaschen und Pyrotechnik auf Gegendemonstranten, Polizei und Pressevertreter vor Ort. Körperverletzungen nach Ende der Demonstration, wo kleine versprengte Nazi-Gruppen Journalisten oder Gegendemonstranten aufgelauert haben und sie überfallen haben. Und während der Demonstration Verstöße gegen das Versammlungsgesetz wie Vermummung, Schlagschutzhandschuhe, Pfefferspray, was alles auf Demonstrationen nicht erlaubt ist.
Was würdest du denn sagen, was zeichnet deiner Meinung nach die rechte Szene in Chemnitz denn aus?
Also Chemnitz hat eine große, extrem rechte Szene. Die ist aktuell nicht mehr wirklich strukturiert. Es gab bis 2014 die Nationalen Sozialisten Chemnitz, die dann verboten wurden. Seitdem versucht sich die rechtsextreme Szene in Chemnitz wieder neu zu finden. Das Personenpotenzial ist vorhanden in Chemnitz und eben auch in Sachsen. durch diese schnelle Mobilisierung zeigt sich eben auch, wie gut vernetzt die Neonazis in Chemnitz immer noch sind.
Wie ging denn dann gestern der Tag für dich und dein Schaffen zu Ende?
Nachdem die Demonstration beendet war, sind dann die rechten Demonstrationsteilnehmer, haben sich in der Stadt verteilt. Die Polizei hat es nicht geschafft, sie zusammenzuhalten. Es gab, wie gesagt, Übergriffe auf Demonstranten und Journalisten. Wir haben dann, ich und andere Journalisten vor Ort, entschieden, dass wir die Arbeit an der Stelle abbrechen, weil einfach unsere eigene Sicherheit nicht mehr gegeben war. Und wir gucken mussten, dass wir irgendwie sicher heimkommen.
Tim Mönch war gestern als Journalist auf den Straßen Chemnitz unterwegs. Er ist freier Journalist und beobachtet unter anderem für das Portal Endstation Rechts die rechte Szene in Sachsen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr heute zu Hause oder wo auch immer ihr wart, wir heute in der Redaktion, jeder sagt es sehr, sehr oft. Danke. Super alltäglich und trotzdem ziemlich spannend, das Danke-Sagen für Psychologen. Seit einigen Jahren wächst nämlich die Zahl der Studien zum Thema Dankbarkeit als Booster. Natürlich, klar, für soziale Kontakte, um Depressionen vorzubeugen oder um sie zu behandeln. Aktuell haben amerikanische Forscher herausgefunden, viele empfinden es als wunderbar, wenn sich jemand bedankt, sind aber ein bisschen zurückhaltend beim Austeilen. Es gibt also da ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage und wir unterschätzen die positiven Effekte des Dankesagens. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat sich deshalb heute gefragt:
Was bitteschön soll daran so schwierig sein, einfach mal Danke zu sagen?
Danke sagen? Fällt mir leicht.
Eher leicht, würde ich sagen.
Fällt mir leicht, ja.
Natürlich leicht.
Die Leute, die ich heute getroffen habe, haben damit ganz offensichtlich kein Problem. Obwohl, beim Nachbohren?
Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich kenne das auch von mir. Also ich weiß, was da vielleicht schwerfällt.
Denke ich mir tatsächlich ab und zu auch, alles was zu kitschig oder so.
Ich begebe mich auch so ein bisschen so in die Rolle, dass ich was bekommen habe. Also dass man denkt, okay, dann bin ich irgendwie bedürftig oder so.
Der andere könnte mich für schräg halten. Das Gefühl, sich dem anderen unterzuordnen. Oder einfach die Angst, der könnte das alles irgendwie missverstehen. Das sind die Gründe, die zwei amerikanische Wissenschaftler der University of Chicago zu hören bekamen, als sie ihre Probanden baten, einen Dankesbrief zu verfassen. Was sie dabei herausgefunden haben: Wir sind viel kritischer beim Dank geben als beim Dank nehmen. Während die einen ganz kritisch sind und Angst haben, etwas falsch zu machen und die positiven Effekte des Dankes unterschätzen, nimmt der Empfänger das alles als warme Dankesbotschaft an. Henning Freund.
Na, so wie ich die Studie verstanden habe, und ich danke Ihnen auch, dass Sie mir die zugeschickt haben, weil die war mir noch nicht bekannt, unterschätzen viele die positive Auswirkung ihrer Danksagung. Also das heißt, wenn Sie Dank ausdrücken, Dank sagen bei anderen, unterschätzen Sie, was das Positives bei anderen bewirken kann und unterlassen es deshalb oft, den Ausdruck von Dank. Das finde ich einen sehr interessanten Hinweis.
Henning Freund ist Psychologieprofessor, lehrt an der Evangelischen Hochschule in Heidelberg. Freund forscht seit einigen Jahren zu Dankbarkeit und Gesundheit und vor allem dazu, wie Dankbarkeit gesund machen kann.
Und zwar haben wir ein 5-wöchiges Online-Dankbarkeitstraining entwickelt, wo verschiedene Aspekte von Dankbarkeit in verschiedenen Lektionen geübt werden können. Und dazu haben wir auch eine Dankbarkeits-App bereitgestellt, sowas wie ein digitales Dankbarkeitstagebuch.
Diejenigen, die für das Projekt ausgesucht worden sind, hatten alle eine Besonderheit. Alle haben überdurchschnittlich viel über ihr Leben gegrübelt. Bei einigen gab es negative Gedanken und depressive Tendenzen. Gemeinsam mit Forschern der Uni Lüneburg wollte Freund herausfinden, inwiefern es genau dieser Gruppe von Menschen hilft, im Alltag mehr auf Dankbarkeit zu achten.
Was wir gut zeigen konnten in dieser ersten Studie ist, dass durch dieses Dankbarkeitstraining das Ausmaß von Sorgen und Grübeln sich bei den Teilnehmern unserer Studie wirklich in sehr starkem Maße reduziert hat. Und zwar nicht nur in diesen 5 Trainingswochen, das hat uns dann richtig erstaunt, nämlich auch noch 3 Monate und 6 Monate nach dem Training.
Dankbarkeit scheint als eine Art Hebel zu funktionieren, mit der jeder Einzelne viele Dinge in sich in Bewegung setzen kann.
Es geht erstmal um eine Aufmerksamkeitsverlagerung. Beim Grübeln habe ich meine Aufmerksamkeit auf das Negative in der Welt, in der Vergangenheit, in der Zukunft. Das ist oft auch eine natürliche Tendenz, die wir haben, uns als Menschen vorzubereiten auf das, was vielleicht passieren könnte. Aber ich denke, dadurch verpasst man sehr viel Positives, was tatsächlich in unserem Leben existent ist. Und wir reden in diesem Sinne von die Fairness der Wahrnehmung wiederherstellen, also Schwieriges und Gutes gleichermaßen zu betrachten.
Dankbarkeit, so definiert es der amerikanische Psychologe Robert Emmons, ist die Fähigkeit zu erkennen, was mir Gutes im Leben widerfährt, dass die Quelle dessen oft außerhalb liegt. Was wir aber tun können, an unserer Wahrnehmung arbeiten.
Ich denke mal, dass zur heutigen Zeit vieles selbstverständlich geworden ist. Und deswegen wird dann nicht mehr Danke gesagt.
Vor allem auch, dass wir in einer sehr egoistischen Gesellschaft leben und wir schon gesagt hat, dass vieles als selbstverständlich hingenommen wird und dass man das gar nicht mehr zu schätzen weiß.
Dankbarkeit als Empfindung, die uns dabei hilft, wie Freund es sagt, die Dinge in unserem Kopf zurechtzurücken. Zu verstehen, dass es mir gut geht, wenn es mir gut geht. Kurz, die Fairness der Wahrnehmung wiederherzustellen.
In diesem Sachverhalt, das, was Sie mit Verstehen bezeichnen, das würde ich vielleicht zum Beispiel auch als Demut bezeichnen. Und dieser Blick auf Dankbarkeit, wenn man den hat, dann kann man auch gucken, wie kann ich Dankbarkeit stärker in meinem Leben verankern. Und dann entfaltet es auch, denke ich, sehr wohltuende Wirkung.
Warmes Gefühl, positiv, definitiv.
Und das ist was, wo dann auch irgendwo das Herz aufgeht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der syrische Machthaber Bashar al-Assad ist ja der Meinung, er hätte sein Land jetzt wieder vollkommen im Griff. Er sei der alte und der neue Staatschef und er hat auch konkrete Pläne für sein Syrien in Zukunft. Glasfassaden, Pools, Springbrunnen, Häuserblocks, akkurat ausgerichtet wie das Schachbrettmuster von Miami. So berichtet es zumindest die Zeitung Die Welt über diese Assad-Pläne. Das klingt jetzt erstmal auch ordentlich pompös. Und ein paar Länder sollen ihm wohl bei dieser Sache helfen, die unterstützen ihn. Sprechen wir drüber mit der Journalistin Christine Hellberg, die immer wieder über und aus Syrien für uns berichtet. Schönen guten Tag, Frau Hellberg.
Hallo.
Mehr als 350.000 Menschen kamen in Syrien im Krieg ums Leben. Viele sind noch auf der Flucht. Die UNO schätzt die Schäden auf 345 Milliarden Euro ein. Da braucht man doch was anderes als schöne Springbrunnen oder ein Swimmingpool.
Nun ja, Präsident Assad möchte gerne das Bild von einem modernen Syrien zeigen und er möchte Stabilität vermitteln und Sicherheit und da helfen ihm solche Prestigeprojekte wie diese Marotta City im Süden von Damaskus gelegen natürlich weiter. Außerdem braucht er solche Projekte, um seine Anhänger zu belohnen, also jene Geschäftsleute, die ihm die Treue gehalten haben, denn die wollen ja profitieren von einem solchen Wiederaufbau, zum Beispiel die Damaskus Sham Holding, das ist eben das Unternehmen, an dem auch sein Cousin, der berühmte Rami Mahlouf beteiligt ist, der als reichster Mann Syrien gilt. Also er braucht es gewissermaßen, um deine Günstlinge zu belohnen, um dieses moderne Bild zu zeichnen. Alles gut hier in Syrien, aber natürlich haben sie recht, dass das Land nach 7 Jahren Krieg und nach der Gewalt, die es erlebt hat, was ganz anderes braucht. Die Gesellschaft ist voller Hass, ist voller Misstrauen. Es gibt so viele offene Rechnungen. Menschen suchen noch immer nach ihren Verwandten, die verschwunden sind. 82.000 Syrer werden vermisst, mindestens. Und das Regime hat ja auch jetzt erste Namen und Listen wieder rausgegeben von Menschen, die dann angeblich am Herzinfarkt gestorben sind, in den Haftzentren des Regimes. Also das Land braucht eigentlich Aussöhnung. Syrien braucht Wiedergutmachung und das sieht natürlich nicht danach aus, dass das mit Assad an der Macht passieren wird.
Dann gehen wir mal von diesem Prestigeobjekt weg. Bei der internationalen Handelsmesse in Damaskus letztes Jahr sagte Bashar al-Assad auch, dass Syrien jetzt eine gesündere und homogenere Gesellschaft habe. Wie stellt er sich denn seine Gesellschaft vor?
Nun, es ist ihm ja gelungen, in gewisser Weise die Syrer oder die syrische Gesellschaft politisch zu säubern. Das bedeutet, dass Leute, die auf seiner Seite stehen, dass seine Anhänger im Land bleiben dürfen, dass die eben auch gezielt angesiedelt werden in Gebieten, aus denen Oppositionelle vertrieben wurden. Er möchte also in Syrien eigentlich nur Menschen haben, die ihm treu ergeben sind und die sich ihm unterwerfen. Das haben wir auch gesehen bei der Rückeroberung dieser ganzen oppositionellen Gebiete. Am Ende steht meistens ein sogenanntes Versöhnungsabkommen, das aber nur die Wahl offen hält. Entweder ihr geht nach Idlib, die Provinz ganz im Norden, die ja noch weiterhin unter oppositioneller Kontrolle ist, oder ihr unterwerft euch und spielt nach meinen Regeln. Und da sehen wir jetzt auch leider aktuell in Ostruta zum Beispiel, wir erinnern uns, im Frühjahr wurde ja dieser Ostteil von Damaskus zurückerobert, da werden die Menschen jetzt dennoch verhaftet, sie werden unter Druck gesetzt, sie werden bedroht. Insofern ist das eben nach wie vor eine Herrschaft der Angst, mit der Assad sicherstellt, dass sich sowas nicht wiederholt, nämlich ein Aufstand gegen seine Herrschaft.
Es liegt vermutlich nahe, dass ihm Länder wie Russland oder der Iran hilft beim Wiederaufbau. Wer greift ihm sonst noch unter die Arme?
Nun, Russland und Iran sind die Länder, die hauptsächlich davon profitieren wollen. Aber die Frage ist ja, wer bezahlt das Ganze? Das soll ja zwischen 250 bis 400 Milliarden US-Dollar kosten, je nach Schätzung. Russland möchte vor allem im Öl- und Gassektor einsteigen. Iran hat einen Vertrag für eine Phosphatmine, will Kraftwerke und Stromnetze reparieren in mehreren Städten, will einen dritten Mobilfunkanbieter bekommen in Syrien. Also ist es klar, was diese Länder eigentlich vorhaben, wie sie sich auch bereichern wollen an Syrien. Saudi-Arabien hat zuletzt auch Geld zur Verfügung gestellt, allerdings für die Gebiete im Osten des Landes, die eben noch von den Kurden kontrolliert werden mit Unterstützung der USA, also jene Gebiete, in denen der IS geherrscht hat und die jetzt auch in Trümmern liegen. Aber die große Frage ist, wer soll eigentlich die Taschen öffnen und die Geldbeutel öffnen? Auch China wird nicht genug dazu beitragen können. Eigentlich braucht Syrien das Geld aus dem Westen, sprich aus Europa, von den USA und von den Golfländern. Und die sagen eben zum jetzigen Zeitpunkt, unter diesen Rahmenbedingungen politischen wollen wir das nicht finanzieren, denn jeder Euro, den wir da hinschicken, stabilisiert nur dieses Regime mit dieser Form der Herrschaft, die eben nicht Stabilität bringt, sondern langfristig eben auch noch mehr Unzufriedenheit und wahrscheinlich auch wieder eine aufkommende Terrororganisation, auf jeden Fall eben nicht eine Stabilität, sondern nur Grabesruhe vorübergehend.
Jetzt schmiedet Assad also fleißig diese Pläne zum Wiederaufbau. Millionen Menschen sind noch auf der Flucht. Viele von ihnen sind auch nach Deutschland gekommen. Haben die in Assads Syrien denn überhaupt noch eine Perspektive?
Das kommt darauf an, aus welchem Grund sie Syrien verlassen haben. Wer jetzt hier sich als glühender Assad-Anhänger präsentiert in Deutschland, der könnte natürlich in wenigen Wochen oder Monaten tatsächlich zurückkehren. Das wäre dann auch besser, als hier weiterhin Propaganda zu machen für dieses Regime. Aber die allermeisten Syrer sind ja geflohen vor den Bomben des Regimes, auch vor den Bomben Russlands damals. Sie sind geflohen auch, weil sie unter eben dieser Herrschaft eigentlich nicht mehr leben wollen, weil sie vielleicht was anderes erlebt haben zwischendurch, eine Form von Selbstverwaltung bis zu einem gewissen Grad, von einem gewissen Maß an Freiheit, die sagen, nee, so wollen wir nicht mehr leben, wir gehen nach Europa und haben es jetzt geschafft, sind hier angekommen und die werden so lange nicht zurückgehen wollen, solange Assad regiert, und es wäre auch eine große Gefahr für sie damit verbunden, weil eigentlich jeder Syrer, der in einem oppositionellen Timer gelebt hat, auch wenn er gar nicht aktiv war, verdächtig ist und eben eigentlich nicht willkommen ist in Assad-Syrien.
Der syrische Machthaber Assad hat konkrete Pläne, wie Syrien in Zukunft aussehen soll. Wenn man ihm wohlgesonnen ist, dann hat man wohl eine Perspektive, hat uns die Journalistin Christine Hellberg erklärt. Lieben Dank fürs Gespräch. Schönen Dienstagabend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, wir wollen natürlich immer vorne dabei sein. Den Anspruch haben wir. Deswegen die News an dieser Stelle. Es geht wieder los. Das Voting für das Jugendwort des Jahres 2018. In einer Online-Abstimmung kann man für seinen Favoriten voten. Und aus den Top 10 entscheidet dann eine Jury, wer der Sieger ist. Caro aus unserem Team hat sich's näher angeschaut. Hast du schon Favoriten?
Also sehr lustig, aber auch ein bisschen böse fand ich Breiern. Brechen und dann trotzdem weiter feiern. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu assi, um zu gewinnen.
Bevor wir jetzt hier cornern, du alter Mombi, lass uns mal ganz kurz draufschauen. Was steht denn da zur Auswahl?
Insgesamt 30 Ausdrücke und ein paar davon haben mich echt überrascht, weil die so alt sind, finde ich. Zum Beispiel du Lauch. Also das Gefühl von 1990 oder so. Oder auch ranten sagen statt ausrasten. Oder dass man zum Beispiel schreibt, ich bin gestresst AF, also as fuck. Also das ist jetzt vielleicht nur ein Gefühl, aber irgendwie sind die mir alle zu oll fürs Jugendwort 2018. Mm.
Die Trendsetterin hat das gerade gesagt, aber gab bestimmt doch auch irgendwie Wörter, die man noch nie gehört hat. Ich kann mich erinnern, 2015 war das so mit Smombi. Ne? Das war auch irgendwie so, dass man dann, da gab es so Kritik danach am Langenscheid Verlag, dass man sich das selber ausgedacht hat oder wie?
Ja, also genau, dass man dachte, das sagt doch kein Jugendlicher wirklich irgendwie. Und es gibt auch dieses Jahr wieder ein paar abstruse Sachen, aber sie sind auch durchaus lustig. Zum Beispiel einrappen. Das steht für sich in eine Decke einrollen wie ein Rap. Noch nie gehört.
Du? Nee, aber irgendwie lustig, solange keiner reinbeißt.
Genau. Oder auch das Wort Appler. Das beschreibt angeblich eine Person, die mit ihrem Apple-Produkt angibt.
Ah, schau an. Die Abstimmung fürs Jugendwort 2018 läuft. Haben wir wieder was gelernt. Bis November können wir noch voten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
An den Strand, bisschen im Meer baden, bevor der Herbst richtig losgeht, in der Bucht von Brest in der Bretagne. Da ist es keine so gute Idee, dort schwimmt nämlich gerade ein sehr paarungsaktiver, 3 Meter langer Delfin im Wasser. Zaffa heißt der, der soll Badegäste bedrängt haben, sich an Menschen und Booten gerieben und Menschen davon abhalten, ins Wasser zu gehen. Alle sind irgendwie verschreckt. Jetzt hat der Bürgermeister der Region das Baden erstmal untersagt. Das Verhalten geschlechtsreifer Delfine, das kennt er sehr, sehr gut. Er ist Biologe. Mario Ludwig, grüß dich, Mario.
Ja, hallo Thilo, grüß dich.
Ist bei Zaffa, diesem Delfin, denn noch alles normal?
Ja, Gegenfrage. Also was ist bei Delfinen schon normal? Also so Versuche mit einem Menschen Sex zu haben, und das wollte der ja, die sind bei Delfinen extrem selten, aber sie kommen durchaus vor. Das hat einen einfachen Grund. Die haben einen sehr stark ausgeprägten Sexualtrieb, und dann ist es denen völlig wurscht, welches Geschlecht ihr Partner hat. Die versuchen auch gern mal mit anderen Tierarten Sex zu haben, und das schließt eben sogar den Menschen mit ein. Und das Objekt ihrer Begierde, sage ich mal, das muss noch nicht mal lebendig sein. Also in Gefangenschaft, da tut es auch schon mal ein Abschlussrohr, ne?
Da sind die sehr skrupellos, die Delfine. Ja. Haben also nicht nur Sex, um sich fortzupflanzen, sondern auch so Bedürfnisbefriedigung, ja?
Nee, also Delfine haben eben nicht nur Sex, um sich fortzupflanzen, wie die meisten Tiere, sondern sie machen das auch aus reiner Lust. Also das siehst du schon daran, dass sie sich das ganze Jahr über paaren, auch wenn die Weibchen also nur während einem sehr beschränkten Zeitraum fruchtbar sind. Also die machen das schon aus Lust an der Freude.
Ja, da hat man jetzt immer so einen Flipper vor Auge und denkt, ach, wie süß, ja. Und dann geht er auch schon ganz schön aggressiv ran, der Delfin, ja?
Ja, also dieses Bild vom notorischen guten Delfin, also Freund der Kinder, das hat in den letzten Jahren doch einen gewaltigen Knacks erhalten, weil diese wirklich sehr netten Delfine, die haben durchaus auch eine dunkle Seite. Also männliche Delfine töten zum Beispiel oft ganz gezielt die Kinder von fremden Federn, um dadurch eben die eigenen Begattungschancen bei Weibchen, die jetzt ja kinderlos geworden sind, zu erhöhen. Und dann sind männliche Delfine eben auch noch Vergewaltiger, wirklich der übelsten Sorte. Also da schließen sich manche Delfine wirklich zu Banden zusammen, machen ganz gezielt Jagd auf einzelne Weibchen, kreisen die dann ein und vergewaltigen die. Also das sind wirklich schlimme Finger manchmal.
Schlimm. Kann das für den Menschen denn auch gefährlich werden? Wie reagiert man, wenn der Delfin sich an einem reibt?
Ja, also das kann für den Menschen durchaus gefährlich werden. Ich habe ja schon gesagt, es war nicht der erste Delfin, der Zaffa, der sich da in eindeutigen Absichten an Menschen rangemacht hat. Also 2002 gab es an der englischen Küste mal einen Delfin, der hieß George. Der hatte also jegliche Scheu vor Menschen verloren, hat wirklich mit großer Aggressivität versucht, mit Badenden oder mit Tauchern Sex zu haben. Und ein paar Jahre früher in Norwegen, da hat auch mal ein Delfin versucht, einen Schwimmer regelrecht zu vergewaltigen. Und nur dieser Neoprenanzug, den der Badegast getragen hat, der hat wirklich diesen Delfin an seinem Vorhaben gehindert. Und das ist natürlich brutal. Im Wasser ist ja ein Mensch, einem Delfin, der ist ja immerhin bis zu 300 Kilo schwer, hoffnungslos unterlegen.
Ja, ja.
Und jetzt hast du gefragt, was macht man, wenn sich so ein Delfin an einem reibt? Hm. Also möglichst schnell aus dem Wasser raus, weil, wie gesagt, im Wasser hast du da überhaupt keine Chance.
Ja, das glaube ich. Die große Frage ist auch, aber da müssen wir nochmal ein anderes Gespräch führen, ob der Delfin das gelernt hat vom Menschen. Er ist ja immerhin in diesen ganzen Aquacentern. Da heißt es immer, mit dem Delfin schwimmen und sowas. Ja, vielleicht hat man dem Delfin das einfach beigebracht. Der notgeile Mensch hat es dem Delfin irgendwie gelehrt.
Ja. Thilo, ich glaube eher nicht.
Okay, hätten wir das auch geklärt. In Frankreich terrorisiert gerade ein ziemlich horny Delfin die Badegäste. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Mit unserem Biologen Mario Ludwig. Liebe Grüße.
Ja, danke dir, Dilo.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.